Lasst uns vor den Herrn treten. Heiliger Vater, als dein Volk kommen wir hier zusammen. Wir kommen nicht zusammen als Menschen, die ein gleiches Hobby haben oder die ein gleiches Ziel verfolgen, das wir in unserer Gesellschaft umsetzen wollen. Wir kommen zusammen als die, die du berufen hast und bei denen du etwas bewirkt hast im Leben, die wir zum Glauben kommen durften, die wir Jesus erkennen durften und die wir jetzt gerettet und erlöst sein dürfen. Herr, und so wollen wir dich bitten, wenn wir uns heute wieder mit deinem Evangelium befassen, so öffne uns weit die Herzen, damit wir, die wir bereits an dich glauben, mehr und tiefer und besser verstehen können, was du mit uns getan hast. Und dass die, die noch nicht dir gehören und die nicht dein sind, die noch ihre eigenen Wege gehen, die noch meinen, selbst bestimmen zu können über ihr Leben, Herr, dass sie ihren wahren Zustand vor dir erkennen dürfen. Wir wollen dich bitten, Herr, schließe dieses Wort auf, denn wir geben zu, Herr, wir können es nicht verstehen, wenn du nicht Gnade schenkst, wenn du nicht auftust, wenn du nicht ein Wunder bewirkst. Aber du hast es versprochen und deswegen bitten wir dich, hab du Erbarmen über uns, Herr, wie ein Vater sich über Kinder erbarmt. Danke dir für alles, dir sei Ehre und Preis. In Jesu Namen. Amen. Wir haben uns letztes Mal mit Matthäus 5, Vers 1 und 2 beschäftigt und ich habe es nicht übers Herz gebracht, abzubrechen jetzt und Pause zu machen und extra für Erntedank jetzt einen Gottesdienst oder eine Predigt dazu zu machen. Über die Jahre hinweg haben wir immer wieder uns schon mit diesem Thema befasst und wir werden am Ende sehen, es hat auch etwas damit zu tun. Es besteht eine gewisse Verwandtschaft zu diesem Thema, aber ich werde trotzdem weitermachen in Matthäus 5. Letzten Sonntag war das, haben wir Vers 1 und 2 uns angeschaut und ich werde es noch einmal lesen, damit wir wissen, um was es geht, was das Thema ist. Matthäus 5, Vers 1 und 2. Als er, das heißt als Jesus, die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. So, das haben wir uns letztes Mal angeschaut. Was findet hier statt? Warum handelt Jesus hier eigentlich sehr unerwartet? Wenn ihr ein Wanderprediger wärt und etwas hättet, was ihr den Leuten sagen wollt, und die Leute strömen herzu, was würdet ihr tun? Oder was würdet ihr nicht tun? Kann nicht auf den Berg gehen, oder? Auf den einsamen Berg, da wo kein Mensch ist. Kannst ja nicht alle Menschen stehen und erwarten etwas, dass du etwas tust. Ja, die haben sich schon rumgesprochen. Er kann Wunder tun, er kann großartige Dinge bewirken. Er hat etwas zu sagen. Und dann zieht er sich zurück. Warum tut er das? Wisst ihr, weil Jesus nicht ein Popstar ist, der versucht, möglichst viele Anhänger zu gewinnen und möglichst viele Leute zu begeistern, sondern wir haben gesehen, er interessiert sich für die, die der Vater ihm gegeben hat, für die Jünger, die er herausgerufen hat aus dieser Welt. Was für ein wunderbares Bild, das er uns hier zeigt. Aber wir haben uns auch beschäftigt mit der Frage, warum geht er ausgerechnet auf einen Berg? Er hätte doch auch in die Wüste gehen können. Er hätte doch auch irgendwo anders hingehen können. Das heißt ganz bewusst, er stieg auf den Berg. Und dann tut er auf diesem Berg etwas sehr Wichtiges. Wir sagen, er redet ja nur. Ja, wenn wir ganz oberflächlich hinschauen, er redet nur. Aber es wird hier sehr stark betont. Er setzt sich, das ist zum offiziellen Lehren, er tat seinen Mund auf, das wird das ist einmalig, das finden wir nicht im Neuen Testament, nicht wieder, dass eine Rede so eingeleitet wird. Er tut seinen Mund auf und lehrt. Es geschieht etwas ganz, ganz Besonderes, und das habe ich letztes Mal gezeigt, wenn es interessiert, der hört es nach. Genauso wie Mose aus Ägypten das Volk herausgerettet hat, durchs Wasser geführt hat, durch die Wüste und auf den Berg geführt hat, den Berg Sinai damals. Und dort, was wurde dort gegeben? Ein Gesetz. Genau auf die gleiche Weise kommt der zweite Mose, der zweite Sohn, wenn man so will, kommt und wird aus Ägypten herausgerufen, geht durch das Wasser, durch die Taufe, geht 40 Tage in die Wüste und dann geht er auf den Berg und gibt was? Ein zweites Gesetz. Oh, und dann sagen wir, schon wieder Gesetz. Katastrophe, gell? Das wird spannend jetzt sein, das Gesetz Christi zu entdecken. Was bedeutet das Gesetz Christi? Ich will aber noch mal ganz kurz, dass wir etwas bemerken an dieser Stelle. Wenn wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 19 aufschlagen, was finden wir da? Wie hat sich das abgespielt auf dem Berg Sinai? Ist Mose einfach auf den Berg gestiegen und hat dann gesagt, so, also, das ist das Gesetz. Oder sind da noch ein paar andere Dinge passiert? Okay, erste Frage an die Kinder. Wer weiß, was da passiert ist auf diesem Berg? Oder was da sich noch alles abgespielt hat? Wer weiß, wie das gegangen ist? Ihr dürft immer die Hand strecken, nicht schreien. Immer die Hand strecken und dann rufe ich euch auf. Wer weiß, was an dem Berg Sinai passiert ist? Jemand eine Idee? Wir haben heute nicht so viele Kinder, sind alle ausgeflogen, ich weiß gar nicht. Okay, hat jemand eine Idee? Okay, dann von den bisschen Älteren, wer weiß es? So, die nicht mehr so zu den da gehören, sondern so zu den da. Weiß jemand? Also noch ein bisschen Ältere, so die Jugendlichen, wer weiß es von den Jugendlichen? Was ist dort passiert am Berg Sinai? Einfach nur sind zwei Tafeln herabgeschwebt und dann Mose sie abgeholt und dem Volk gebracht. Wie sah das aus? Ich meine, die Größeren, die können schon lesen, die haben einen Vorteil, können die Bibel selbst hineingucken. Was ist da passiert? Also wenn die Predigt heute zu lang geht, dann seid ihr schuld. Also schaut mal, 2. Mose 19. Ihr kriegt noch ein paar Chancen, keine Sorge. Da passieren ganz viele Dinge. Lesen wir mal Vers 16, 2. Mose 19, 16. Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, sodass das ganze Volk, das vor dem Lager war, bebte. Sie zitterten alle. Und was ist das Endergebnis von all dem? Wenn wir in Kapitel 20 nach den 10 Geboten schauen, Kapitel 20, Vers 18, und das ganze Volk nahm den Donner wahr und die Flammen und den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie und blieben von Ferne stehen und sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. War das eine ganz, ganz extreme Erfahrung für die? Ja. Was meint ihr, welche Offenbarung ist größer und ist herrlicher? Die damals auf dem Sinai oder die damals auf dem Berg, wo Jesus predigt? Von dem äußeren Erleben würden wir sagen, das erste, gell? Ist viel eindrücklicher. Aber wisst ihr, um wie viel erstaunlicher das ist, dass hier der Sohn Gottes kommt. Und die ganze Erde müsste eigentlich explodieren, könnten wir sagen. Weil wer kann Gottes Sohn fassen? Und aber es ist nicht nur so, dass Jesus auf diesen Berg geht und kein Donnerschall, kein Zorn, Flammen, Vernichtung kommt, sondern die Jünger können sogar zu ihm hintreten und zuhören und das ganze Volk kann sogar kommen. Johannes sagt später in seinem Brief, wir konnten ihn sogar anfassen, berühren. Was ist das für ein Wunder? Was ist das für eine herrliche Sache, die hier passiert in Matthäus 5? Haben wir Augen, das zu sehen? Uns darüber zu freuen? Konnte das Volk damals einfach herzutreten? Was ist mit denen passiert, die den Berg Sinai hier steigen wollten? Da standen welche bereit, erschossen werden. Keiner kann da hinaufgehen. Etwas Herrliches, etwas Wunderbares, was hier passiert. Und jetzt sind wir natürlich alle ganz gespannt. Wie wird das Gesetz von Jesus anfangen? Wie wird es beginnen? Was wird er sagen? Lass es uns lesen. Und im ersten Gesetz erinnern wir uns doch, wie ist das erste Gesetz, wie hat es begonnen? Ah, das müssen wir noch lesen. Also, damit wir merken, was hier Besonderes passiert. Nochmal 2. Mose 19, die langsam sind, haben einen Vorteil. Die noch nicht umgeblättert haben. 2. Mose 19, lesen wir Vers 5, um es abzukürzen. Da heißt es, und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Gott gibt ein tolles Versprechen, aber woran ist das Versprechen geknüpft? An eine Bedingung. Also, wenn ihr alles halten werdet, dann werdet ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Schön, gell? Was passiert jetzt hier? Redet Jesus auch so? Oder was sagt er? Lesen wir. Matthäus 5, Vers 3. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ist alles verstanden? Alles klar? Wahrscheinlich nicht, gell? Jetzt brauchen wir ein bisschen Zeit, dass wir alle gemeinsam schauen, was bedeutet denn das hier? Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Schwierig. Was bedeutet das? Zuerst mal, lasst uns dieses Wort anschauen. Glückselig. Was heißt das? Glückselig. Ich weiß nicht, wer benutzt von euch dieses Wort in seinem Alltag. Ja? Sohn kommt nach Hause von der Schule und sagt, Papa, ich habe eine 1,5 geschrieben. Oh, glückselig bist du. Nein, das machen wir meistens nicht, gell? Deswegen müssen wir es erklären. Was heißt das? Glückselig. Jetzt brauche ich Mutige. Wieder gefragt, zuerst die Kinder. Es gibt wieder eine Belohnung. Ich würde mal gerne wissen, ob ihr irgendjemand von den Kindern schon mal erlebt habt oder ihr schon mal jemanden gesehen habt, der es besser hatte als ihr. Erzählt mal, ob ihr das irgendwo... Ja? Komm mal vor und erzähl. Doch nicht. Okay, nachdenken nochmal. Habt ihr irgendeine Begebenheit vor Augen, wo ihr sagt, oh, da habe ich jemanden gesehen, der hat echt was, irgendwas, was vielleicht besser ist, als was ich habe. Oder so habt ihr gedacht, der hat es aber gut. Wisst ihr, kann irgendjemand von den Kindern sich an eine Situation erinnern? Und der will es uns erzählen? Die Idee? Das ist schwierig, gell? Da braucht man schon arg viel Mut.
Das glaube ich euch.
Von den Jugendlichen, jemand, der es erzählen will? Keiner? Okay, ich verstehe, es ist nicht so einfach, gell? Weil das blamiert uns ja, gell? Verlieren wir unser Gesicht. Aber das ist ganz, ganz häufig. Entdecken wir irgendjemanden und sagen, boah, der ist gut, Mensch. Aber dann geht es ja. Ich habe zum Beispiel ja, einen Fiat 500 und der geht dauernd kaputt und der andere, der fährt in seinem neuen VW Passat und der passiert nichts, der fährt Kilometer, kann, der hat's gut, Mensch, glückselig ist der. Das ist dieses Wort glückselig. Dem geht's aber gut. Mensch, ist der bevorzugt. Da denken wir an jemanden, der oder an eine bestimmte Personengruppe, die es ganz besonders gut haben. Wenn wir alle Menschen, so einen großen Pool von Menschen anschauen, dann gibt es ja ganz unterschiedliche Menschen da drin. Ja, den einen geht es wirklich schlecht und den anderen geht es wirklich gut. Je nachdem, welchen Bereich man auch anschaut. Ja? Und so die, auf die wir dann ein bisschen so schauen und sagen, oh, denen geht es gut, zu denen kann man sagen, glückselig. Glückselig. Die Glückseligkeit ist ein Zustand, wo wir allerhöchstes Glück, Zufriedenheit, Segen erfahren. Ja? Wir können mal in die Psalmen zurückgehen, da wird das immer wieder verwendet. Also in ganz vielen Stellen im Neuen Testament, besonders in den Evangelien, sind es besonders Matthäus und Lukas, die das sehr gerne verwenden, dieses Wort. Aber lass uns mal in die Psalmen gehen, nämlich da sehen wir das auch schon. Ich will, dass ihr ein Gefühl für dieses Wort bekommt, was es bedeutet. Die Psalmen helfen uns dabei. Psalm 1, Vers 1, kennt ihr? Wie fängt das an? Psalm 1, Vers 1. Glücklich, das ist das Gleiche, kann man ähnlich übersetzen, ist ja eine andere Sprache, gell? Im Alten Testament, im Neuen Testament, zwei verschiedene Sprachen. Eines Hebräisch, das andere Griechisch, aber es ist ein sehr, sehr ähnliches Wort. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt, nicht im Kreis der Spötter sitzt. So, da seht ihr, da gibt es ganz viele Menschen, die gehen verkehrte Wege. Der Psalmist sagt, glücklich der Mann, der nicht auf diesen gleichen Wegen geht. Oh, der ist, der, den müssen wir beneiden, nicht bemitleiden, im Gegenteil. Lasst uns weiterblättern, Psalm 33, Vers 12. Psalm 33, Vers 12. Glücklich die Nation, deren Gott der Herr ist. Glücklich die Nation, deren Gott der Herr ist. Das Volk, das er sich erwählt hat, zum Erbteil. Wisst ihr, wenn da ein, wir haben ganz viele Völker hier, und wenn dann Gott sich ein Volk aussucht, ist das Volk glücklich zu schätzen? Ha! Ja, oder? Das, also, da kann man sagen, glücklich dieses Volk, weil, was kannst du mehr haben, was für eine größere Ehre, was für einen größeren Vorzug kannst du haben, als dass Gott sich genau dein Volk aussucht. Wahnsinn. Oder Psalm 84, Vers 5, vor noch nicht einem halben Jahr habe ich über Psalm 84 gepredigt, wer der eine oder andere sich erinnert, über das Haus des Herrn. Was sagt er da, der eine, der das schreibt, hier von den Söhnen Korachs, was sagt er, Vers 5, glücklich sind die, in deinem Haus wohnen. Oh, sagt er, die beneide ich, dass die eine Wohnung im Tempel Gottes haben dürfen, in seiner Nähe, ganz bei ihm. Oh, denen geht's gut. Das ist dieses Wort, ihr Lieben. Ich hoffe, dass ihr ein Gefühl dafür bekommen habt. Und es gibt, ganz wichtig, wir müssen unterscheiden, es gibt eine irdische Glückseligkeit und eine geistliche Glückseligkeit. Also, versteht mich richtig, wir können viele Menschen glückselig schätzen. Dafür, für allen Reichtum, für das Ansehen, das sie haben, für die guten Beziehungen, die sie haben, für das gute Haus, in dem sie wohnen, für das reiche Essen, das sie haben. Das ist irdische Glückseligkeit. Ja? Und dann gibt es eine geistliche Glückseligkeit. Der Mensch tickt so, dass er sagt, glückselig die Reichen, oder? Glückselig die viel haben, die denen es gut, und auf die schauen wir und sagen, wie gut geht es denen, wenn es mir nur annähernd so gut gehen würde. Das ist, so ticken wir Menschen. Wisst ihr, umso erstaunlicher eigentlich ist das, was aber Jesus hier jetzt sagt, oder? Matthäus 5, Vers 3. Es ist genau umgekehrt, wie wir es Menschen sagen würden. Wir würden sagen, glückselig die Reichen im Fleisch, denn sie haben fast alles, was das Herz begehrt. So würden wir vielleicht das beurteilen. Was Jesus sagt ist, glückselig die Armen im Geist. Was bedeutet das, die Armen? Eine Frage wieder an die Kinder. Ich probiere es immer neu. Vielleicht klappt es ja irgendwann. Wer kennt von euch eine Geschichte in der Bibel, wo Jesus am Eingang von der Synagoge sitzt oder beim Tempel, ich bin hier gerade schnell überlegen, wo ist das, aber er sitzt am Eingang und sieht, wie Leute etwas spenden. Wer kennt diese Geschichte von den Kiddies? Kennst du sie? Was passiert da?
Eine arme Frau kommt und gibt ihres letztes Geldstück. Jesus sagt, die arme Frau hat viel mehr gegeben als ihr.
Ja, sehr gut, sehr schön. Markus 12, wenn wir es nochmal aufschlagen wollen, guck mal, mein Captain verteilt. Markus Kapitel 12, schlag das mal auf. Also es lohnt sich, gell? Selbst wenn ich vergesse, ich habe hier welche, die dafür sorgen, dass der Lohn kommt. Markus 12, Vers 41. Und er setzte sich dem Schatzkasten gegenüber, siehst du, es steht gar nicht da, wo es war, egal, und sah, wie die Volksmenge Geld in den Schatzkasten einlegte. Und viele Reiche legten viel ein. Und eine arme, das ist dieses Wort hier. Weißt du, ich gebe mir mal die Mühe, ich gucke dann, welches Wort steht da geschrieben, und dann suche ich so ein bisschen, wo kommt dieses Wort vor im Neuen Testament, damit wir ein Gefühl kriegen, was müssen wir mit diesem Wort anfangen. Und eine arme Witwe, das ist eine arme. Sie kam und legte 2 Schärflein ein. So, das ist 1 Cent. Also verglichen mit unserer Zeit heute 1 Cent. Ist das viel oder wenig? Das ist wenig. Das ist sehr wenig. Das ist so wenig, dass manche Erwachsenen sich nicht mal bücken würden, um den aufzuheben von der Straße. 1 Cent. Und hier, er rief seine Jünger herbei und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt, als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese hat aber aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Boah, was hatte die für ein Einkommen? Boah. Also seht ihr, was Arme sind? Welche, die wirklich gar nichts haben. Also, Bettler kannst du sagen. Welche, die 0 Euro bekommen. Wo sie den 1 Cent her haben, wissen wir nicht, gell? Aber ohne Einkommen, ohne ihren ganzen Lebensunterhalt, sagt alles, was ihr zur Verfügung stand, um das Leben zu bestreiten. Das bedeutet dieses Wort arm von der Bibel her. Also, aber jetzt zurück. Verstehen wir dann Jesus jetzt richtig? Bevor wir in den Himmel kommen, gibt es einen Kontocheck. Ja? Also bevor du dann in den Himmel kommen kannst, wirst du überprüft, bist du ein Armer oder ein Reicher. Die Armen dürfen rein, die Reichen nicht. Dann gibt es eine gewisse Grenze. Sagt, bist du über der Einkommensbemessensgrenze, ja? Dann bist du leider raus. Ist das so? Meint Jesus das? Wir müssen aufpassen, man kann es hier schnell falsch verstehen. Glückselig die Armen, sagt Jesus. Ja klar, sagt er, glückselig die Armen, aber was sagt er noch? Er sagt doch noch etwas dazu, oder? Glückselig die Bettler im, also kann man auch Bettler sagen, die Armen im Geist. Also wir können jeden Menschen nach 2 Gesichtspunkten anschauen. Wir können ihn anschauen nach einem geistlichen Standpunkt und nach einem irdischen, einem menschlichen oder einem fleischlichen, wie man es auch sagen will, Standpunkt oder Gesichtspunkt. Das müssen wir ganz wichtig hier unterscheiden. Jeder Mensch kann unterschiedlich beurteilt werden. Ein Text, der uns das zeigt, Lukas 12. Schau mal, Lukas 12 erzählt Jesus von einem Menschen, von einem reichen Menschen. Und der hat so viel Reichtum gehabt, dass er gesagt hat, wo soll ich mit all meinem Reichtum hin? Mit seinem ganzen Korn, mit seinem ganzen Überfluss, den er hatte. Hier, Ernte, danke. Wo soll ich hin? Weißt du, was ich machen werde? Ich werde mir jetzt so große Scheunen bauen, dass ich alles lagern kann und alles für mich behalten kann. Und dann werde ich mein ganzes Leben ausgesorgt haben. Und Jesus sagt, du Dummkopf. So was sagt er über ihn. Du Dummkopf, warum? Schaut mal. Denn heißt es, ich denke mir schon, warum sieht der Text so anders aus? Vers 20 heißt es, Gott aber sprach zu ihm, du Tor, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Was heißt das? Du musst sterben. In dieser Nacht musst du sterben. Was du aber bereitet hast, worum du dich gekümmert hast, den ganzen Vorsorge, deine ganze Rente, die du dir angearbeitet hast, so dass du sagst, ich brauche nicht mehr arbeiten mein ganzes Leben. Für wen wird das sein? Jetzt schaut mal, was hier gesagt wird, Vers 21. So ist, der für sich Schätze sammelt und nicht reich ist im Blick auf Gott. Man kann irdisch reich sein und alles haben und Überfluss haben und bettelarm vor Gott sein. Und ist das ein Problem? Solange wir auf der Erde leben, nicht. Aber wenn wir vor Gott sind, dann ist das auf einmal zu einem Problem. Deswegen heißt es hier, du Narr. Du hast dich nur um irdische Schätze gekümmert, du hast dich um all diese Dinge gedreht und hast nicht darüber nachgedacht, dass du in Kürze, also in seinem Fall heute, sterben wirst und vor Gott stehen wirst. Und was hast du dann vorzuweisen? Nichts. Also wir sehen, es ist etwas anderes, reich vor Menschen zu sein oder reich vor Gott zu sein. Was bedeutet es, reich vor Gott zu sein? Reich vor Gott zu sein bedeutet es, dass wir irgendetwas haben können, was vor Gott zählt. Wo Gott am Ende sagt, oh, das ist gut. Da gebe ich was drauf. Da kriegst du was dafür. Das seht ihr? Irgendwas brauchst du, was du sagen kannst. Das habe ich gemacht, dies oder jenes. Und dann sagt Gott, oh, okay, ich bin überzeugt. Das bedeutet reich sein vor Gott. Und das bedeutet natürlich vor allem, dass wir seinen Geboten gegenüber gehorsam gewesen sind. Jetzt bin ich mir aber ziemlich sicher, dass einige Kinder jetzt hier was kriegen können. Wer kennt von euch ein paar Gebote, Kinder? Was hat Gott gesagt in seinen Geboten? Ja, warte noch kurz, Nathanael, die anderen sollen eine Chance kriegen. Wir haben ja verschiedene, zum Beispiel, nur als ein Beispiel, haben wir die 10 Gebote, die Gott gegeben hat. Ja, was heißt es in diesen 10 Geboten zum Beispiel? Was darf man und was darf man nicht? Wer hat eine Idee? Nathanael, mach mal den Anfang und dann werden die anderen nach. Ja?
Man darf niemanden umbringen.
Man darf niemanden umbringen zum Beispiel, genau.
Wer weiß noch irgendetwas? Und hopps.
Okay, keiner? Okay, wir sind alle ein bisschen schüchtern heute.
Ich habe mir extra versucht, ein paar Fragen zu überlegen.
Also jetzt, die Jugendlichen, kommt. Ganz einfache Dinger. Los, ja.
Du sollst nicht lügen.
Danke.
Du sollst nicht Ehe brechen.
Du bist kein Jugendlicher.
Zähle ich auch noch?
Nein. Ja.
Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter mit mir haben.
Sehr gut. Ja. Sehr schön. Also, runden wir es ab. Ja, es gibt ganz viele. Das war ein ganz kleiner Auszug. Wenn wir gehorsam gegenüber diesen Geboten sind, dann haben wir vor Gott etwas vorzuweisen, oder? Und je mehr wir gehorsam sind, desto mehr können wir was vorweisen. Schaut mal, das steht auch geschrieben in Römer 2. In Römer 2. Römer 2, Vers 6, heißt es so. Ich formuliere den Satz ein bisschen um, damit es uns klar wird, weil wir fangen mit einem Satz an. Gott aber wird einem jeden vergelten nach seinen Werken. Denen, die mit Ausdauer, in gutem Werk, Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, die bekommen ewiges Leben. Denen aber, die von Selbstsucht bestimmt und der Wahrheit ungehorsam und der Ungerechtigkeit gehorsam, Zorn und Grimm, Bedrängnis und Angst über die Seele eines jeden Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl des Juden zuerst als auch des Griechen, Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute wirkt, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Nun, ganz einfach, die geistig reich sind vor Gott, bekommen Belohnung, die bekommen ein Lohn für das, was sie getan haben, und die, die geistlich arm sind vor Gott, die bekommen Strafe, oder? Ist eigentlich klar, oder? Das leuchtet eigentlich auch noch den meisten Menschen ein. Aber umso erstaunlicher ist doch, was Jesus jetzt hier sagt, oder? Aber dann passt es doch gar nicht, was Jesus sagt, oder? Sagt Jesus, glückselig die Reichen im Geist? Nein. Aber wo passt das nicht? Irgendwas passt hier nicht zusammen, oder? Warum sind die geistlich Armen glückselig? Meint Jesus hier, lass uns nachdenken, ich hoffe, dass ihr die Kraft habt, mit mir nachzudenken. Meint Jesus hier, glückselig die bösen Menschen, glückselig die Mörder, die Diebe, glückselig die nichts vorzuweisen haben vor Gott? Nein, das meint er nicht, oder? Er meint nicht, das sind die am besten dran sind. Schaut mal, wenn wir Matthäus 5, Vers 21 lesen, was sagt Jesus da? Wenn du deinen Bruder zürnst, wirst du das Reich der Himmel bekommen? Was hast du verdient? Die Hölle. Okay? Wenn du zu Raka sagst und all diese Dinge, ja, was da geschrieben steht. Also das kann Jesus nicht gemeint haben. Okay, wenn wir nur ein klein bisschen weiterlesen, dann wird es schon klar. Aber was meint er dann? Ich will es euch sagen. Glückselig derjenige, der versteht und der erkennt, wie arm er vor Gott ist. Glückselig, der begreift, dass er ein Bettler vor Gott ist. Glückselig derjenige, der zusammenbricht und versteht und erkennt, ich habe nichts und gar nichts, was ich vor Gott vorweisen kann. Jesus sagt, herzlichen Glückwunsch, du hast den ersten Schritt. Du bist nicht fern vom Reich Gottes, um es so zu sagen. Das Evangelium beginnt mit dieser schockierenden Wahrheit. Es gibt keinen geistlich reichen Menschen. Es gibt niemanden, der etwas vorzuweisen hat vor Gott. Und ihr kennt es, aber ich rufe es euch nur in Erinnerung. Römer Kapitel 3, es ist überdeutlich und das ist die Wahrheit des Evangeliums, die ich nicht müde werde, euch zu predigen. Denn das ist unsere Hoffnung. Und ich merke nur zu oft, wie träge unser Geist ist, diese Dinge zu verstehen. Er sagt hier Römer 3, Vers 9. Was nun? Haben wir einen Vorzug? Er meint die Juden gegenüber den Heiden. Er sagt, durchaus nicht. Eigentlich nicht. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Wie geschrieben steht, dass kein Gerechter, auch nicht einer, dass keiner, der verständig ist, keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handelten sie trügerisch. Wipperngift ist unter ihren Lippen, also Schlangengift, ja. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen. Und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Das müssen wir völlig zerstört erkennen. Das Problem allerdings ist, die meisten Menschen, ist das, wovon die meisten Menschen von Natur aus überzeugt sind? Ich habe nichts vor Gott vorzuweisen. Nein. Nein. Ihr Lieben, sprecht mit den Menschen und fragt sie. Angenommen, es gibt einen Gott. Und angenommen, er wird dich zur Rechenschaft ziehen für dein Leben. Wirst du bestehen oder wirst du nicht bestehen? Ja, natürlich werde ich bestehen. Klar, ich bin nicht perfekt, aber dann habe ich das und ich habe das und ich habe das und ich habe jenes getan und dieses gewirkt. Ich habe gespendet, ich habe meinem Nachbarn geholfen und ich habe meine Kinder finanziert und ihnen alles Mögliche geschenkt und ermöglicht. Ich habe bis spät abends immer gearbeitet, um meine Familie zu versorgen. All diese Dinge. Ja? So sieht der Mensch sich. Und wisst ihr, was das Problem ist? Wir vergleichen immer miteinander und mit unserem eigenen Maßstab, den wir aufgestellt haben. Wir haben so für uns definiert, was ist so gut und was nicht so gut. Und damit vergleichen wir uns. Nun, ich möchte es mal darstellen, ein bisschen euch mit einem Beispiel erklären. Auch, dass die Kinder es sich gut vorstellen können. Wenn wir jetzt hier Türme bauen, wir holen die Duplo-Kiste von da drüben rein leeren sie aus und sagen, wer baut den höchsten Turm? Dann nehmen wir, der eine baut einen Turm, der ist bis hier, der andere baut einen Turm, der ist bis hier, der nächste baut einen Turm, der ist bis hier, ja, so. Und dann haben wir einen, der allerbeste von uns, der baut einen Turm bis zur Decke. Hat der einen hohen Turm gebaut?
Ja.
Ja, gell? Der hat einen hohen Turm gebaut, viel höher als die allen anderen. Wisst ihr aber was? Wenn wir jetzt diesen gebauten Turm nehmen, und dann fliegen wir nach Paris und stellen ihn neben den Eiffelturm. Was werden wir denn sagen? Ist dieser Turm groß oder klein?
Klein.
Klein, gell? Auf einmal ist das, was wir gedacht haben, es ist groß, ist auf einmal klein und wir sagen, das ist ja mini. Genauso ist es mit unserem Maßstab und mit Gottes Maßstab. Wenn wir uns untereinander vergleichen, dann schneidet der eine besser ab, der andere schneidet ein bisschen schlechter ab. Aber wir finden immer welchen, der einen kleineren Turm hat als wir. Und sei es nur aus unserer Sicht, ja. Wir finden das immer. Aber wisst ihr, was Gottes Maßstab ist? Gottes Maßstab ist der Eiffelturm. Wie lange musst du bauen mit Duplo, bis du das schaffst, so hoch zu kommen? Niemals wirst du das schaffen. Niemals wirst du das schaffen. Das ist die Wahrheit, die uns die Bibel vor Augen malt. Und das müssen wir verstehen, das müssen wir erkennen. Schaut mal, wie es mit Gottes Maßstab steht. Jakobus 2. Jakobus 2, Vers 10. Denn, sagt Jakobus, wer das ganze Gesetz hält, aber in allem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Und dann, denn der da sprach, du sollst nicht Ehe brechen, sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du aber nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. So die ganze, das ganze Thema, um das es hier geht, können wir jetzt nicht näher aufräumen, aber das, was ihr sagt, ist erstaunlich, oder? Ich will es mal so sagen. Was ist das allerhöchste Gebot, was Gott uns gegeben hat? Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, mit all deiner ganzen Seele, deinem ganzen Gemüt. Was denkt ihr, euer Leben, von jetzt an bis zur Geburt, wie viel Prozent der Tage habt ihr geschafft, das zu erfüllen? Liebe Gott, von ganzem Herzen, ganzer Seele, über alle anderen Dinge liebe Gott. Wie viele Tage? Kann einer einen nennen? Seht ihr, wie wir uns tiefer und tiefer und tiefer und tiefer in Verruf gebracht haben bei Gott? Wenn wir nur anfangen, Gottes Maßstab an unser Leben anzulegen, es wird hoffnungslos, ihr Lieben. Es wird hoffnungslos. Die Minuszahlen auf unserem Konto, die werden immer tiefer und es wird immer roter und es wird immer roter. Ein Klassenkamerad früher auf der Bibelschule hat gesagt, meine Lehrer, wenn sie die Arbeit korrigieren können, einfach eine rote Tinte nehmen und rausholen wieder, dann ist fertig. So ist mit unserem Konto. Kannst einfach nehmen, rot eintunken und rausholen. Und dann. So ist unser Zustand, ihr Lieben. So ist unser Zustand. Und was ist der Lohn für diesen Zustand? Römer 6, Vers 23, denn der Sündelohn ist der Tod. Der Tod. Das ist unser Zustand vor Gott, ihr Lieben. Das ist unser Zustand. Aus Gottes Perspektive sind wir alle hoch verschuldet. Ihr kennt das Gleichnis, was Jesus erzählt in Matthäus 18. Matthäus 18, da heißt es, Vers 23, ich kürze es ab. Deswegen sagt Jesus, ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. So, das ist ein Bild für das Gericht Gottes. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. 10.000 Talente, schwer für uns, wie viel Geld könnte das sein? Ich habe hin und her gerechnet, das ist immer die Frage, welche Parameter nimmt man genau. Du kannst es sagen, es sind einige Milliarden Euro. der ihm schuldet. Also auf unsere Verhältnisse so umgesetzt. Er bräuchte so 3.000 bis 4.000 Männer oder Frauen, wie auch immer, die jeden Tag ihr ganzes Leben arbeiten und nur ihr Geld ihm zur Verfügung stellen, damit er seine Schuld bezahlen kann. Er braucht ein Heer von 3.000 bis 4.000 Leuten, die ihr ganzes Leben arbeiten, um diese Schuld zu bezahlen. Ist das überschaubar? Überblickbar? Es ist restlos, es ist restlos überschuldet. Frag mich nicht, wie der so eine Schuld sich aufhäufen konnte, wie das überhaupt möglich war. Also in diesem Gleichnis, ja. Aber es ist ein Bild. Wofür ist es ein Bild? So, auf diese gleiche Art und Weise sind wir alle Menschen bettelarm und hoffnungslos verschuldet Gott gegenüber. Hoffnungslos verschuldet. Guck mal, was er dann sagt, ja. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Nur auch, gell, sehr, sehr gnädig, ob das reicht. Der Knecht nun fiel nieder und bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Das ist witzig, oder? Also, wie will er das jemals in seinem Leben bezahlen? Es ist hier genau dasselbe, ihr Lieben. Glückselig, wenn du verstehst, dass du es nicht bezahlen kannst und dass du zugibst. Wenn du, Herr, Sünden anrechnest, wer wird vor dir bestehen? Du allein kannst dieses Problem lösen. Wir alle Menschen, wir sind Bettler vor Gott. Eine schwierige Frage noch an die Kinder, an die zwei vielleicht noch oder drei, die noch da sind. Es gibt noch mal etwas zu gewinnen. Eigentlich ist die Antwort nicht schwer, aber ob ihr die Frage versteht, weiß ich nicht ganz genau. Also, schaut mal, wenn wir vor Gott ganz vieles hätten, womit wir vor ihm stehen könnten, wen bräuchten wir dann nicht? Wenn wir Gott mit einem ganz guten Leben vorweisen könnten, was meint ihr, wen brauchen wir dann nicht? Das habe ich schon gehört irgendwo. Die richtige Antwort ist immer... Levi, sag mal die Antwort. Ja, wir schaffen es, wir schaffen es, wir schaffen es. Ganz laut. Du kannst auch mir flüstern, ich sag's. Okay, nachher.
Nachher.
Im Geheimen. Okay. Es ist, versteht, wir bräuchten dann Jesus nicht. Wenn irgendein Mensch selber mit sich vor Gott bestehen könnte, wir bräuchten Jesus nicht. Das war das, wir waren oben im Norden und da hatten wir eine Gelegenheit, zu einigen Jugendlichen zu sprechen. Und wir haben sie gefragt, mein Bruder, der Tobi ist ja gestorben jetzt, 2 Wochen, noch nicht ganz, fast 2 Wochen her, habe ich sie gefragt, was meint ihr, wo ist Tobi? Ja, im Himmel, ganz klar. Ich sage, warum ist er im Himmel? Ja, er war so ein guter Mensch. Er hat so eine reine Seele gehabt. Konnte niemandem was zuleide tun. Haben sie alles in den höchsten Tönen gelobt. Dann sage ich aber, hätte Jesus dann sterben müssen, wenn Tobi so ein guter Mensch ist? Wenn irgendjemand etwas vorzuweisen hat vor Gott, dann braucht Jesus nicht zu sterben, dann können wir sagen, dann können wir auf ihn verzichten und sagen, Jesus, danke für alles, aber es ist nicht nötig, ich kann das alleine. Was meint ihr, warum Jesus diesen Weg gegangen ist? Was meint ihr, warum Gott das Gebet von ihm nicht erhört hat? Wenn lass diesen Kelch an mir vorübergehen, Herr. Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, dann spar mir bitte dieses Kreuz. Und wenn Gott dieses Gebet von Jesus nicht erhört, bedeutet es, es gibt keinen anderen Weg, es gibt keine andere Lösung, es gibt keine Möglichkeit. Stellt euch vor, dass Gott seinen eigenen Sohn dahin gibt und unter seinen Zorn zerschmettert, wenn es irgendeine andere Möglichkeit, eine andere Lösung gibt? Ausgeschlossen, ausgeschlossen. Und jetzt sagt er aber etwas ganz Erstaunliches, Jesus, in unserem Text. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ist das nicht wunderbar? Wenn du das Reich der Himmel bekommst, was ist das an Wert? Vorher haben wir gesehen, bettelarm, Wenn du das Reich der Himmel bekommst, wie bist du dann von deinem Besitz her? Nein, gemessen. Der Allerreichste, den es gibt. Ich meine, lassen wir Gott außen vor, ja? Er ist der Allerreichste, aber der allerreichste Mensch, die allerreichste Kreatur bist du, wenn über dich gesagt wird, dein ist das Reich der Himmel. Dir gehört es. Du bekommst es zugesprochen. Seht ihr, was für ein Sprung. Vom Allerbettelärmsten zum Allerreichsten. Ist das nicht schön? Und übrigens, wie das hier ausgedrückt wird, nicht, denn ihnen wird irgendwann einmal das Königreich Gottes gehören. Nein, hier heißt es, denn ihnen gehört das Reich der Himmel. Jetzt schon. Die das verstehen und die Christus aus dieser Not heraus nehmen, an ihn glauben, denen gehört es jetzt schon. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht schön? Das Evangelium, das beginnt immer mit dieser schockierenden Wahrheit. Es gibt keinen geistig Reichen und es endet an diesem wunderbaren Punkt. Du bekommst es geschenkt wegen Jesus, wenn du an ihn glaubst. Ich möchte euch bitten, diejenigen, die das glauben, die auf diese Art und Weise gerettet sind, ich sage, es gibt keinen Christen auf dieser Welt, der diese Botschaft nicht gelernt hat und nicht verstanden hat. Wenn er sie nicht verstanden hat, dann ist er kein Christ. Weil dann ist Jesus bei ihm ein Add-on. Wisst ihr, was ein Add-on ist? Eine nützliche Zusatzfunktion im Leben. Das ist Jesus nicht. Das ist Jesus nicht. Jesus, für jeden Christen, ist er sein Ein und Alles und seine einzige Hoffnung, auf die er baut. Das, für die bereits an Jesus glauben, für die bereits Christen sind, haltet an dieser Wahrheit fest und lasst euch niemals auf irgendwelche Gedanken bringen, dass ihr doch irgendetwas hättet, was ihr Gott vorzuweisen habt. Nichts, gar nichts. Dieses wunderbare Lied, nichts habe ich, was nicht frei ich empfing. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Gottes Gnade und sein Geschenk ist es. Und diejenigen, die noch meinen, etwas vorzuweisen zu haben vor Gott, ich will euch bitten, beugt eure Knie und tut Buße. Kehrt um von diesem Weg der Selbstgerechtigkeit. Denn sonst müsst ihr tatsächlich selber gerade stehen. Wer vermag das? Wer vermag das? Lasst uns Gott für sein Geschenk danken, Jesus. Lasst es uns tun, in vielen Gebeten ihn anzubeten und zu preisen. Ist das nicht ein herrlicher Einstieg in dieses zweite Gesetz? Es ist so wunderbar und so gut und so schön. Ihr seid glückselig, dass ihr das heute und schon vorher, wann auch immer in eurem Leben, hören durftet. Lasst es zur Frucht werden in eurem Leben. Lasst uns beten.